Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Zeitgleich mit der zweiten Woche in Madrid bei den Mutua Madrid Open fand in der letzten Woche dann auch das Challenger in Mauthausen statt. Und da das kurz vor der Haustür hier ist aus München, mussten wir da natürlich hin, beziehungsweise wir, das war Florian Heer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner powered by Chip in Charge. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, ich habe ihn gerade angesprochen, der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Mauthausen ist vor der Haustür, ist jetzt vielleicht dann auch doch ein bisschen zu viel gesagt.
Ja, also wenn ich jetzt gerade dran denken muss, dass ich dann doch 3 Stunden mit dem Auto unterwegs bin, ja, Haustür ist ein bisschen zu viel, aber es ist natürlich in Schlagdistanz, sagen wir es mal so.
Ja, es ist eins der größten Challenger, das die Österreicher haben. Seit 2022 findet das statt, also es ist erst nach der Pandemie wirklich gestartet. Es konkurriert, so ein kleines bisschen konkurriert, in Anführungsstrichen, mit dem Challenger in Tulln.
Ja, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich würde nicht sagen, es konkurriert, sondern es ist sogar aus einer Hand, denn es wird von der gleichen Company veranstaltet. Mhm. Florian Leitgeb mit seiner Champs-Event-Gesellschaft veranstalten beide Turniere. Und das sind noch tatsächlich jetzt die letzten beiden, die eigentlich übergeblieben sind. Denn im Moment tut sich in Österreich dahingehend auch das, was sich bei vielen anderen Challenger-Turnieren ja international auch ergibt, organisatorisch ein bisschen Probleme, die Anforderungen seitens der ATP steigen und nicht jeder kann das eben auch stemmen. Das hat dann dazu beispielsweise geführt, dass eben Bad Waltersdorf für dieses Jahr abgesagt hat. Und in Salzburg gab es ja auch einen Challenger, das ja schon, glaube ich, seit letztem Jahr nicht mehr ausgetragen wird. Also das heißt, es sind die letzten beiden, die in Österreich tatsächlich noch übrig geblieben sind.
Das Turnier in Mauthausen hat jetzt durch seit 2022 eigentlich sehr, sehr gute Sieger gehabt auch immer. Wenn man sich die Siegerliste anguckt, Juri Rodionow gewann die Premiere, dann Hamad Medjedovic, Luka Pui und Christian Garin, dieses Jahr Roman Safiulin, den hören wir nachher auch noch. Das ist schon das obere Regal, was Challenger angeht.
Ja, es ist ein 100er Turnier. In einer schwierigen Woche, muss man sagen. Wir hatten letzte Woche natürlich nicht nur Mauthausen, wir hatten 275er Turniere, die ja inzwischen höchste Kategorie, die eingeführt wurde, die ja durch die Aufblähung der Masters-Turniere dann eben in die zweite Woche dieser Masters dann eben auch fallen. Das heißt, wir hatten letzte Woche ein Turnier in Aix und in Cagliari. Und das bedeutet natürlich schon, dass die ein oder anderen Spieler von der ATP-Tour, die man kennt, Top 50, Top 100, das ist das, was auf jeden Fall dann bei in Aix und dann eben auch in Cagliari durchweg eigentlich die gesamte Entry-List bestimmt hat, die natürlich vorrangig auf diesen Turnieren unterwegs sind. Nichtsdestotrotz fand ich auch mit Mauthausen sehr gut besetzt eben gewesen. Du hast schon die Sieger aus den letzten Jahren angesprochen. Auch in diesem Jahr hatten wir auf jeden Fall unter den ersten 8 alles eigentlich Top 150 Spieler. Und das ist natürlich für ja so ein Turnier der 100er Kategorie mit eben dieser Konkurrenz in der gleichen Woche doch eigentlich ja ein gutes Feld.
Gab keine Top 100 Spieler im Feld. Du hast gesagt, die Konkurrenz war groß. Francesco Maestrelli war an 1 gesetzt, Tito Androgué war an 2 gesetzt und es gab 2 Spieler, die mit einer Next Generation Wildcard angetreten sind. Justin Engel, der ist in der ersten Runde ausgeschieden und Darwin Blanche. Darwin Blanche, der zusammen mit seinem Bruder jetzt gerade so den Trip auf die Profitour wagt, Dali Blanche. Die beiden sind unterwegs und Darwin Blanche war hier dann in dieser ersten Runde gegen den 2022er Sieger Juri Rodionow angesetzt und er hat sogar das Viertelfinale erreicht, das Halbfinale sogar, Entschuldigung. Und da müssen wir darüber hören, über Darwin Blanche und auch ihn habt ihr hier zuerst gehört.
Yeah, Darwin, first of all, congrats. A big win out there. Welcome to the semis here in Mauthausen. What was key today and how would you rate your performance so far this week here?
Yeah, I mean, honestly, I feel like today was the best I felt in these 3 matches I played. I feel like each match I've been playing better and better. So, you know, I just want to keep increasing my level. And today I played super, super aggressive. I know that, you know, he was going to be running a lot, making me play a lot. So I decided, you know, just play super aggressive and move him around, and it definitely worked.
You're pretty new phase, you're a young player. How would you describe your own game style?
Yeah, I mean, I feel like I'm a super aggressive player with a good serve and good forehand, you know, and just compete super well and super energetic on court, and that's, you know, that's how I want people to see me.
You have an international background, you played well, more or less all over the world. but you're now based in Alicante. How is your current training situation, practice situation right now?
Yeah, I mean, I actually left Alicante end of last year. Training in the U.S. now, in Florida at the USTA. And my coaches are from Argentina. But yeah, it's super good. I just started, you know, with my new coaches in from Argentina end of the year in November. And I super, you know, I like them a lot. I'm enjoying my time with them, learning a lot of new things, great relationships. So I'm super happy with them.
It's Juan Ignacio,
Juan Ignacio Chela,
He's also a well-known player here on tour. What can you learn from him?
Yeah, I mean, I feel like I really needed someone that has played, you know, in the top level before and knows what I'm feeling and what I'm not feeling in a match. I feel like that was super important for him to understand my emotions and what I'm feeling on court. And I feel like that's super important to have someone, you know, giving you advice when they know how that feels.
And you're part of a big tennis family. How does it work? When you're more or less all on the tour, but obviously not at the same tournaments at the same time. How does it work? Do you chat and do you check the results of your siblings, or how does it work?
Yeah, I mean, basically it's kind of a mess because there's sometimes four of us play in one day and my parents don't know who to watch, or like, you know, we have four matches a day. But it's, you know, it's pretty fun. I mean, we text a lot daily with them, so you know, it's great having a tennis family like them. Yeah.
And what can you learn from them? How does it work? Is there kind of a discussion ahead of a match when you have semis tomorrow, for example? Do you get some advices, or how does it work?
Yeah, I mean, I feel like the person that helps me the most with my tennis out of my siblings is definitely my oldest brother, Ulysses, because he's obviously the oldest and he's had the most experience on the tour. He's, you know, super involved with my tennis, and I love that. And he's always trying to help me, giving me advice. I ask him for advice. He always, you know, helps me. So I'm super grateful for him.
When you were a top-ranked junior, what would you say are the most challenging parts of coming to seniors level?
I would say definitely being able to maintain a high level during most of the match, or like all the match. I feel like in juniors, if you played well a few games or you played bad a few games, like you would still be able to win the match. But I feel like in pros, you drop for like 10 minutes and the match is over. So your focus and your level, you know, you need to maintain it high all the time.
And playing here on the European clay, for a US American, I would say for you, who was in Spain for a long time, so you feel comfortable, right?
Yeah, I mean, I feel comfortable. At the end of the day, I still prefer hard court over clay. Clay is definitely, I would say, probably my worst surface, but it's not even like, it's not like I dislike it. It's just, you know, it's just not my favorite. But, you know, definitely I have no complaints on clay or anything, but I just like hard court more.
Are there still any differences between the American clay and the European clay? Because, yeah, in former times, we had not the same color and were different surface at all. But would you say that it has become quite similar?
I mean, definitely in Europe, you know, you have way more chances to play on clay. You know, in the U.S., it's you have super few red clay courts only on specific areas. And then we have green clay, which is pretty different from red clay. I would say it's way quicker. But I feel like, you know, lately us Americans, you know, slowly are getting better and better on red clay. I feel like, you know, there's also obviously slowly results. Ben Shelton just won Munich, for example. So I feel like, you know, at the end of the day, it's definitely not our favorite, but we're definitely getting better on it. So, yeah.
And when you spend a week like this year, do you also go out in the city, or how does it work for you?
Yeah, I mean, obviously, there's a lot of, sometimes you have a lot of, you know, time to kill in the afternoons. You arrive to your hotel like 2 p.m. You have all afternoon. So definitely, I've taken advantage to go out to the city, you know, just walk around. I've been to the center. It's super nice. Buy, you know, shop some clothes, maybe just sit down, grab a coffee. So I think it's also super important, you know, at tournaments to go around the city and explore.
Have you already found a favorite spot in Linz?
I mean, we've been going for every day for dinner at some Greek place. I forgot its name, but it was it was unbelievable. And we love it. And some Italian place as well, but it's great. Yeah. Okay.
And in general, away from the court, what are your hobbies?
Definitely, I just, you know, I really like video games. I play with my friends a lot. We call, we play. I listen to music a lot. I like hanging out with my friends. So yeah, just all that stuff. Yeah.
Which video games?
FIFA. FIFA's my main one. Yeah, I'm really good at it.
Do you also football? Are you a football fan?
Yeah, I'm a huge fan. I suck at it. I'm very bad, but I watch it a lot. I'm a huge fan. Yeah.
Which club do you support?
Barca. Barcelona, but. We got knocked out of the Champions League, yeah. Unfortunately, but I'm a huge fan of them. Yeah.
Okay. Perfect. Yeah. And finally, what are your goals? Maybe not only ranking wise, but also tennis wise, and in general.
Yeah, I mean, like one of the goals for this year is to be able to win a challenger. I already made a challenger final last year, so I definitely think I have the level to, you know, win a challenger. And I would also love to qualify for the next gen. Mm-hmm. It's definitely a big goal of mine for this year. And, you know, it'd be amazing. Yeah.
Perfect. Maybe it'll be this week.
Yeah, hopefully.
Thanks a lot. Okay,
thank you.
Rest. Have a good
thank
rest.
So
cheers.
Ich habe ihn, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren schon in Miami mal gesehen, Darwin Blanche. Oder war es Dali Blanche? Einer von den beiden auf jeden Fall. Und dann habe ich jetzt letztes Jahr noch so gedacht, dauert das ein bisschen lange? Und dann habe ich dann auch wieder gedacht, Andreas, beruhig dich mal, die sind noch jung.
Ja, es dürfte wahrscheinlich Daly gewesen sein. Das ist der bisschen ältere. Den wir jetzt sind. Darwin ist 18 Jahre jung, ist der jüngste dieses Quartetts, muss man sagen. Also das sind ja insgesamt 4 Geschwister, die alle auf der Tour sind. 3 Jungs, 1 Mädel. Und dahingehend ist das natürlich eine richtige Tennisfamilie, die dort existiert. Und er ist, wie gesagt, der Jüngste, wahrscheinlich wie so oft dann auch manchmal bei den Nachkömmlingen dann vielleicht jetzt auch der aussichtsreichste Kandidat, würde ich jetzt mal sagen, den wir auf jeden Fall dort auf der Liste haben müssen. 228 der Welt, jetzt nach dem Halbfinale, das er erreicht hat hier in Mauthausen. Super spannende Familie und Spieler, die dort dann natürlich eben auf der Tour sind. Die kommen alle aus Florida, aus Boca Raton. Und sind dann allerdings bei Darwin, war das der Fall, in sehr jungem Alter nach Thailand gegangen, wo der Vater dann eben gearbeitet hat und später dann dort eigentlich erstmal das Tennisspielen eigentlich erlernt hat und dann später dann auch nach Argentinien gegangen sind, bevor es dann wieder über Umwege zurück in die USA ging. Darwin hat dazu noch bis Ende letzten Jahres, er hat es im Interview gesagt, ich war da noch nicht ganz auf dem neuesten Stand, ja auch an der Ferrero Tennis Academy gearbeitet und ist jetzt wieder zurück zum nationalen Stützpunkt der USTA zurückgegangen, ist mit Juan Ignacio Chela unterwegs und der auch in Mauthausen mit dabei ist. Und ja, er war schon so ein bisschen die Sensation des Turniers, muss man schon ganz klar sagen. Er hat wirklich dort einen tollen Lauf gehabt. Du hast gesagt, mit Rodionov in der ersten Runde dann ein bisschen ins Halbfinale durchgekommen und einen sehr interessanten und wirklich ja powerhaften Spielstil da auch gezeigt. Und ich glaube, der war dann so auch wirklich der Geheimfavorit für viele. Er ist im Halbfinale dann auf Jaime Faria getroffen, der allerdings dann tatsächlich noch eine Spur besser war als er. Der hat ja auch einen riesen tollen Lauf, wenn wir auch gleich drüber sprechen. Aber das ist einer, der kommt und deshalb ganz zu Recht, you heard him here first, glaube ich, können wir als Kategorie hier doch schon aufmachen, ja.
Ich habe es nochmal nachgeschaut. Darwin Blanche hat tatsächlich gegen Rafael Nadal gespielt, 2024 in Madrid. Und da hat damals Rafa mit 6-0, 6-1 gewonnen. Und das war der Auftritt von Darwin Blanche damals. Also, er hatte auf jeden Fall hier das Halbfinale erreicht und hat mal einen richtigen guten Lauf hingelegt. Hat nach Juri Rodionov auch den an 3 gesetzten Hugo Gaston besiegt. Und dann Matthew William Donald aus Tschechien hat er dann besiegt, bevor er dann gegen Jaime Faria ausschied. Und Jaime Faria, der hat hier das Finale erreicht und den müssen wir auch noch hören, weil der hat im Moment eine wirklich richtig gute Phase. Jaime Faria im Interview mit Florian Heer von Tennis2Talk.com.
Well, yeah, so first of all, congratulations, big win today. Yeah, how would you rate your performance so far this week and, yeah, of course, in this match today?
Yeah, very solid since the beginning of this match. The week started a bit rough for me at the... A good start of the first match, but then tough ending also yesterday. Not easy, a bit of emotions also through my mind, but today really solid. Managed to be focused since the first point until the last one and yeah, happy with the performance and getting more confidence here.
How do you see conditions here in Mauthausen?
Very good. Today not so windy compared to yesterday, so even more perfect, fast conditions, but I like it. I am a player that I can adapt, so yeah, I think I played well.
Yes, I think you did indeed. How did you rate the season so far? We are getting to half of the season. How would you rate it so far?
Yeah, solid. Started very well in Australia and good. Also South American swing. Then a lot of traveling, so a bit tired already, but managed to get some good practice in Europe. And now played my first 1000 last week in Madrid. So solid. And here feeling good, so yeah, I've been playing well and trying to focus on my level, not so much on results, but yeah, good results.
But you already mentioned that you had really good results at bigger tournaments. How would you say are the main challenges transitioning to a higher level tournaments?
I think the level is not that different. Players from challengers are really competitive also, but I mean, ATP and tour players maybe are the ones who come here and win the tournament, so it's a step up, but I would say the level it's very similar, but there's some details that the others are better, and yeah, I'm trying to reach that level.
How would you describe your own game style?
My game, I would say I have a good serve and I try to be aggressive more and more, but I would say I'm a baseliner. Yeah.
And can you tell us a bit about your current practice situation? Where are you based? Yeah. How does it work?
I work at the Federation in Lisbon, Portugal. So, yeah, I've been there since I'm 15. So, been a long way with the same coaches and now working with Pedro Sousa for already 3 years. So, yeah. I've been in a good setup with also good Portuguese players and, yeah, happy to be part of that project.
Also a player who was a long time on the tour. What can you learn from him?
A lot. To work with someone who has been on tour and knows what I'm feeling on court, and of course someone who played the game really well. It's a privilege to work with him and been learning so far.
How do you see the current situation in Portugal tennis-wise?
Yeah, I think it's getting better and better. Tennis in Portugal is not, we don't have much culture, but I think we're growing up and some young players coming up. Henrique, really solid. Nuno also been top 100 since 3 years. So João Sousa left, but now I think we're coming back from in a good level.
Do you have a good relation with
yes,
the players?
Yeah, Enrique is my best friend on tour, I would say. And Nuno also lives with me in the Federation. So.
Okay. When you're off the court, what are your hobbies? What are your interests?
I like to watch football. I like to chill with my friends. I like to, try to enjoy my time out of court.
Which football club do you support?
Sporting from Lisbon.
Okay.
Yeah.
They're successful right now? I don't know.
this season, not really, but last couple of years, really solid and happy with the results.
So there's also some time to watch some matches when you're at home?
Yeah. I have the season ticket, so I try to go to the stadium when I have time.
Okay, very good. But most of the time, you're traveling the tour. Yeah. Have you already found your favorite spot maybe on tour?
Favorite spot?
Which a city you really like?
Rio de Janeiro, yes, in Brazil. It's the best tournament for me that I've played. I didn't play many good tournaments, but Rio really solid.
And when you spend a week like this here, do you go out to the city? How does it work for you?
Yeah, we try to... yesterday I had a walk on the city. Never saw Linz, but we try to be sometimes off court and try to enjoy a little bit.
And finally, what are your goals for the rest of the season?
My goals? I would say the main one would be finish top 100, play well for the national team, and because we didn't win many matches. And But yeah, and just try to focus on my level, step by step.
Perfect. Thanks a lot. Have a good rest.
Die Portugiesen haben nach den letzten oder in den letzten Jahren so ein ganz kleines bisschen zurückstecken müssen. Sie haben Nuno Borges im Moment als Spitzenspieler natürlich, aber sie hatten meiner Meinung nach schon mal eine größere Tiefe in ihrem Tennis und Jaime Faria schickt sich meiner Meinung nach an, jetzt diese Lücke zu Nuno Borges so ein bisschen zu schließen, habe ich das Gefühl. Der hat eine gute Phase in diesem Jahr.
Ja, total. Ich überlege gerade, wer jetzt so der Spitzenspieler war aus Portugal, den du da jetzt meintest oder da jetzt nur mit drin sind. Ja, es gab Pedro Sousa, das ist ja jetzt auch der Trainer von Faria. Ja.
João Sousa meinte ich.
Ja, den gab es auch. Ja, Pedro und ja. João, genau. Und dann natürlich Nuno Borges. Aber ja, es gibt noch mit Enrique Rocha, der auch der beste Buddy hier ist von Jaime Faria. Das heißt, ja, da sind schon einige, was ich halt interessant finde, die sind halt noch relativ jung. Da kommt noch was. Ne? Also Faria ist, wie alt ist er? Ich glaube 23, 22. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Riesenpotenzial da. Roger ist, glaube ich, sogar noch jünger oder müsste im selben Alter sein. Also von denen können wir in den nächsten 5 Jahren noch einiges erwarten. Deshalb da wäre ich noch vorsichtig, was da tatsächlich passiert. Ich glaube eher, dass sie gerade darin stehen, dass da sich noch richtig was entwickeln kann, was auch wieder so ein Spiegelbild ist dessen, dass im portugiesischen Tennis dann auf ITF und Challenger-Ebene ja auch wieder einiges sich getan hat in den letzten Jahren. Viele Spielmöglichkeiten für die Spieler eben auch existieren. Mhm. Faria war schon unter den Top 100. Du wirst ihn vielleicht bei den Australian Open auch mal gesehen haben. Da hat er nämlich überraschenderweise letztes Jahr und dieses Jahr qualifiziert und bis in die zweite Runde gekommen. Mhm. Ne? Also das sind natürlich so die...
Australian Open entwickeln sich zu einem portugiesischen Spezialturnier, weil Nuno Borges hat regelmäßig seine besten Ergebnisse dort.
Ja. Also deshalb, das sind natürlich so die Standout-Geschichten. Dazu hat er natürlich in Challenger dieses Jahr ein Finale noch gespielt. Also insgesamt ist das schon eine Sache, da wo man sieht, die Tendenz geht nach oben, auch wenn er tatsächlich im letzten Jahr noch mal ein bisschen höher gerankt ist, aber er wird wieder zurück in die Top 100 kriegen. Ja, und ich meine, für ein Land wie Portugal, wenn du da, sag ich mal, dann zwei Spieler vielleicht in der Top 100 stehen hast, also denke ich, das ist schon eine gute Leistung und auch er war für mich eigentlich wirklich der Favorit. Ich habe, wir werden dann gleich drüber sprechen, ich habe immer gedacht, dass bei Roman Safiulin irgendwann mal der Saft ausgeht, aber das ist irgendwie nicht passiert. Und Faria, der ist ja schon so ein sehr dominanter Spieler, der eben auf dem Court, der auch physisch da sehr, 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 sehr viel mitbringt und das dann auch ausstrahlt auf dem Platz, wie ich finde. Und der ist ja da schon wirklich eigentlich ziemlich durchgefegt da durch das Turnier, mit einer oder anderen Ausnahme. Aber das hat sich dann am Ende nicht ganz bewahrheitet für ihn im Finale. Aber ich bin sehr gespannt auf seine Performances in den nächsten Wochen. Und da werden wir auf jeden Fall von ihm noch einiges hören.
Australian Open, zweite Runde erreicht. Da ist er durch die Quali durchgegangen. Unter anderem gegen Benny Hassan gewonnen, gegen Marco Trungeliti, gegen Alexander Bloks in der ersten Runde gewonnen und dann gegen André Rublev in 4 Sätzen verloren. Rio de Janeiro war er im Viertelfinale. Dann hat er in Südamerika noch einige Challenger gespielt, hat in Sao Paulo das Challenger-Finale gegen Roman Andres Buruchaga verloren. In Madrid ist er durch die Quali durchgekommen, hat dort gegen Hubert Hurkacz verloren. Also das ist ein Spieler, der so langsam auf den Radar kommt und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, wie was bei Jaime Faria dann jetzt hier weitergeht. Aus österreichischer Sicht war auch ein Spieler am Start. Da haben sich die Organisatoren, das hören wir nachher noch, so ein ganz kleines bisschen ernüchtert gezeigt, dass die Österreicher nicht so weit gekommen sind. Es waren einige natürlich im Einsatz, unter anderem auch Joel Schwärzler, der ist in der ersten Runde gegen Jan Czojnski ausgeschieden. Lukas Neumeier hat allerdings hier einen richtig guten Lauf hingelegt. In der ersten Runde gegen Jason Zhang gewonnen, dann gegen Thomas Barrios Vera und dann gegen Laszlo Gere gewonnen, bevor er dann gegen Roman Safiulin in 3 Sätzen verlor. Das war ein richtig gutes Turnier für Lukas Neumeier und ihn hören wir jetzt auch noch im Interview.
Ja, Lukas, erstmal natürlich schade, nicht das Ergebnis, was du dir erhofft hast. Was hat heute den Unterschied ausgemacht in dem Match?
Ja, ich glaube, das hat mein ersten Satz ganz gut gesehen, dass er auch eher von Anfang an da war und aggressiv gespielt habe und ich ziemlich lang gebraucht habe, bis ich zu meinem Spiel finde oder er mir teilweise so unter Druck gesetzt hat, dass ich es nicht geschafft habe. Und da habe ich extrem lang gebraucht, bis ich mal ins Match reinfinde, habe es dann echt geschafft. Anfang dritte Jahr finde ich nicht so schlecht. Mhm. Aber dann eigentlich wieder zum alten Muster ein bisschen zurück.
Mhm. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, war eine gute Woche hier. Tolles Wetter, tolle Stimmung, glaube ich. Da kann man noch einiges mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. 4 gute Matches gegen sehr gute Gegner, finde ich. Und ja, das ist trotzdem eine positive Turnierwoche und auf dem heimischen Publikum ist es immer schön zu spielen, wenn so viel los ist. Natürlich wäre das Finale cool wie morgen, aber ja, muss man drauf aufbauen.
Du hast Jürgen Melzer, glaube ich, die Woche bei dir gehabt. Kannst du ein bisschen was erzählen zu der Zusammenarbeit?
Ja, ich sitze erst seit ein paar Wochen. Hilfst du mal beim Training ein bisschen. Und jetzt eben das erste Turnier. Und ja, ist extrem gut. Ich glaube, man sieht schon bei einigen Punkten, dass er das im Match ganz gut umsetzen kann. Und ich glaube, das wird mir in der nächsten Zeit noch extrem behelfen.
Also ist die Idee, dass er ein bisschen mit dir auf die Tour mitgeht?
Na, Zeit hat er jetzt nicht so viel, dass er reisen kann. Aber er ist in der Südschleswig, ist er viel dabei, wenn er da ist. Und dann eben vereinzelt Turniere, wenn er Zeit hat.
Aber sonst trainingstechnisch bei dir hat sich jetzt dann nichts verändert? Weil...
Nein.
Vielleicht noch eine Sache, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen auf der Tour, es ging immer so ein bisschen darum, wann kommt der Challenger-Erfolg, jetzt ist ein Valletta geschehen, vielleicht können wir ein bisschen rückblickend, wie war der Erfolg in Italien?
Ja, extrem, extrem schön, war ein bisschen eine Erleichterung, ich glaube 7. Finale oder so, ja. Aber ja, es ist schön zu sehen, dass ich das auch schaffen kann und ich glaube, man hat es die Woche wieder gesehen, dass ich da trotzdem hingehöre und jetzt heißt es, dass ich das Level konstant noch abrufen und dann halt vielleicht auch mehr Turniersiege kommen.
Letztes, wie schaut der Fahrplan aus?
Jetzt nächste Woche Training, dann spielen wir Challenger in Zagreb und dann ist Paris.
Super. Viel Erfolg.
Danke.
Ich habe, das Name-Dropping kann ich mir jetzt einmal gerade leisten, ich habe letzte Woche mit Dominic Thiem gesprochen und der hat mir gesagt, also eigentlich sieht er da im Moment Joel Schwärzler als das größere Talent. Jetzt ist Lukas Neumeier mit 23 schon ein ganz kleines bisschen älter. Er ist im Moment auf Platz 195 in der Weltrangliste, war schon mal 160 und so ein ganz kleines bisschen erwartet man dann doch schon, dass er irgendwann mal unter die Top 100 kommt, weil das Potenzial meiner Meinung nach hatte dafür.
Ja, also das Interview war ja nach seiner Halbfinalniederlage gegen Roman Safiulin geführt worden. Da war er natürlich jetzt nicht in der besten Stimmung, ja. Das muss man natürlich noch dazu sagen. Aber wie auch im Interview erwähnt, so einer der wichtigen Punkte war, glaube ich, endlich auch mal der Challenger-Erfolg dann in Barletta, im berühmten Barletta. Er hatte das ja dieses Jahr geschafft und ja, nachdem er da 6 Finals vorher verloren hatte, das merkt er natürlich schon ein bisschen, das hat ihn natürlich gewurmt, das ist natürlich ganz klar. Ja, dann wäre es vielleicht mit dem einen oder anderen Erfolg dann vielleicht auch schon ein bisschen weiter nach vorne gegangen. Tja, wer ist jetzt das größte Talent in Österreich? Schwierige Frage. Insgesamt fehlt natürlich da so der Spieler, der wirklich heraussticht. Die Hoffnungen, ja, oder der bestgerankte Spieler aktuell ist Sebastian Ofner. Der ist jetzt tatsächlich nicht mehr der Jüngste von denen. Bei Joel Schwärzler sah das natürlich irgendwann ganz gut aus. Hat ja dann auch in Kigali jetzt ganz gut performt, zweimal hintereinander Finale gespielt, ein Turnier davon gewonnen. Da muss man so ein bisschen abwarten, da sehe ich immer noch ein bisschen sehr viele Schwankungen drin, dass er natürlich zu denen gehört, die dort ein ganz großes Potenzial haben, das glaube ich ist allen klar, das ist vor allem auch den dementsprechenden Sponsoren aufgefallen und da ist er ja dann auch da schon mit dem einen oder anderen Sponsor in tieferen Verträgen damit drin, hat ja auch jetzt anscheinend eine Kooperation mit Philipp Kohlschreiber begonnen. Die haben ja zusammen Doppel gespielt in Mauthausen, was natürlich ein tolles Comeback für Kohli war. Haben ja auch die erste Runde noch
gewonnen. Und die zweite ganz knapp verloren.
Ja, mal sehen, was sich da vielleicht noch ergibt. Also ich glaube, er ist auch noch ein bisschen auf der Suche. Ne? Hat ja schon in den letzten Jahren dann auch sehr viele Trainer gehabt. Bei Lukas Neumeier wiederum Konstanz. Ja, Südstadt, Presnik, eigentlich immer die Base, jetzt mit Jürgen Melzer unterwegs. Das heißt, der war ja auch mit dabei, wird jetzt nicht jede Woche mit ihm dort die Turniere bestreiten, aber hat sich da eben auch noch ein bisschen Erfahrung in die Box mit dazu gebracht. Und ja, also mal sehen, wie weit es gehen kann. Aber es sind, glaube ich, so die zwei Namen ganz klar im österreichischen Herrentennis, die jetzt dort am häufigsten Fallen, ganz klar, sind natürlich Joel Schwärzler und Lukas Neumeier.
Lukas Neumeier, also hier das Halbfinale erreicht. Gewonnen hat das Turnier Roman Safiulin und der war schon eine ganze Ecke weiter. Er hat vor ein paar Jahren, wann war es, 2022 oder 2021, hat er den ATP Cup quasi alleine gewonnen, damals zusammen mit, wem war es dann damals? Nicht mit Rublev. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall hat er damals...
Medvedev,
Medvedev hat das damals gewonnen, genau. Medvedev, und Danach ist er bis unter die Top 100 gekommen, beziehungsweise sogar unter die Top 40 und war seit August 2025 verletzt nach den US Open und muss sich jetzt erst wieder hocharbeiten. Er ist aus den Top 200 rausgefallen, aber solche Turniere wie zum Beispiel in Oerash, was er vorher gespielt hat und gewonnen hat, und jetzt Mauthausen, was er auch noch gewonnen hat, da zeigt er natürlich, dass er eigentlich dieser Challenger-Klasse komplett entwachsen ist. Das Interview mit Roman Safiulin, das hört ihr hier.
Yeah, first of all, congratulations, a big fight out there. What was key in this match today?
I think it was the key to find a way, like to win and to survive, like, let's say, because he played started to play better in the second set and then in the beginning of the third set. So I have to fight like throughout all the points on my serve and his serve. So every ball was mother. And I managed to break him in third set and then like finding better level of game.
You're on a great run, the 11th win in a row. How do you feel physically?
Good. I had a break between the tournaments, so I had some preparation. Plus, I arrived here. I knew that I played on Tuesday, and so I made like physical work as well. So I'm pretty good feeling.
You won the title in Oerash. How much of a relief was it for you to win this tournament?
It was a great tournament because I started in qualifying and was suffering throughout all the matches, let's say including the semi-final. Final went very good, completely like my way, and the final was the easiest one to play, but it was a great experience for me because I never played that good on challengers and on clay especially, and especially after the injury, so it's a great great win and give more confidence.
You already mentioned you were sidelined from the court for many months. Mm-hmm. How was this time for you?
I was recovering like every day, like a lot of work regarding the treatments and also like physical part. I was working a lot what I could do, so yeah, it was like these busy days.
Would you say that you're back to your best, that you're at 100% with your tennis right now?
I would say in a way, like, yeah, definitely I'm playing good now, but I would not say like 100%, but yeah, very close to it. And I think like I have space to improve and in many patterns and to get even better and better.
I think there was a pretty nice story with your girlfriend. She was in a ballet competition in Oerash, and yeah. You also won a tournament. Anything like this week again?
No. She's my wife. She's not a girlfriend. Sorry. And she won in Lisbon her competition. Mm-hmm. Let's say one day before I started the tournament, and here is no. She's just came to support me, and here is no tournaments for the moment.
Okay. Maybe talk a bit about your practice situation. Where you're currently based? How does it work for you?
Well, I'm everywhere where I get the treatments in the Spain, mm-hmm. but I don't have like a real base, so I'm practicing wherever I can. So yeah.
So where are you in Spain?
In Marbella. There was the treatment, so I was sticking mm-hmm. there because to the doctor.
Mm-hmm. Now you will face Jaime Faria again, mm-hmm. we have to say. What do you expect from the finals?
Well, I'm expecting that he's going to be prepared for the match, mm-hmm. well prepared, because we played the last tournament as well to get against each other, and he played really great level. And here is also, he was playing pretty good level last few matches, so yeah, I think he's getting his confidence on this surface, balls, and on this tournament. So it should be interesting and tough match.
Maybe a short outlook. How will the next couple of weeks look like for you?
Probably practice next week, and then again Oerash, and then on the road qualies. That's how it's going to be the next few weeks.
Perfect. Thanks a lot.
Thank
all
you.
The best.
Thank
have a good rest.
Cheers.
Es gibt für mich überhaupt keine Diskussion, dass Roman Safiulin wieder, ich sag mal, in Top 80 zurück muss. Der ist zu gut für diese Turniere, meiner Meinung nach.
Ja, das hat er jetzt ja eigentlich auch wirklich bewiesen. Also zweimal hintereinander. Er hat noch die Woche dazwischen gehabt, wo er ja trainieren konnte. Hat ja auch im Interview gesagt, ein bisschen Aufbauarbeit. Also auch das Interview war nach seinem Halbfinalsieg gegen Lukas Neumeier in dem Fall. Und er ist ja ein ganz ja, stiller Vertreter, muss man sagen, ganz ruhiger. Das ist ein so typischer Arbeiter auf dem Platz, der macht, lässt eben da seine Tennisarbeit auf dem Platz sprechen. Und da bin ich bei dir. Da merkt man natürlich schon, dass er dort auf jeden Fall in der Top-Klasse der Challenger unterwegs ist. Und ja, das sind ja auch, wie gesagt, jetzt keine kleinen Turniere gewesen, die er gewonnen hat. Oh ja, das waren 125er, Mauthausen jetzt ein 100er. Also da war schon wirklich auch Konkurrenz da. Und ja, dementsprechend bin ich da bei dir. Wenn er fit ist, ja, dann gehört er da auf jeden Fall mit dazu. Er ist ja auch nur erst 28 Jahre, also da ist ja auch noch einiges noch an Zeit für ihn mit drin. Und es gibt ja eine nette Anekdote zum Beispiel, ja auch das auch angesprochen im Interview, dass er da in Oyera seine Frau mit dabei gehabt hat, die anscheinend Balletttänzerin ist, und während sie in Lissabon, also einen Auftritt hatte und dort ein Turnier gewonnen hat, dann gesagt hat, okay, jetzt musst du dir den Titel holen. Ja? Und das hat er dann eben dann auch gemacht. Also es gab dann doppelten Grund, da zu feiern. Diesmal war sie nur als in Anführungszeichen, nur als Begleitung mit dabei, aber das hat eben auch ganz gut funktioniert. Und ja, ist ein ruhiger Typ, den wir auf jeden Fall auf der ATP-Tour wieder sehen werden. Hat ja da, glaube ich, auch schon mal Finale gespielt, weiß gar nicht mehr wo, aber er hat, glaube ich,
auch
ein ATP-Finale.
Ja, glaube ich auch. Von seiner Frau könnte er sich allerdings noch ein ganz kleines bisschen Leichtfüßigkeit abgucken. Aber das ist nur der, das ist nur der kleine Tipp am Rand.
Ja, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus.
Dass davon ist auszugehen, wenn sie Balletttänzerin ist. Ne? Ja, auf jeden Fall, Roman Safiulin hat dieses Turnier gewonnen. Und dann hattest du noch die Gelegenheit, mit Florian Leitgeb zu sprechen. Der Sohn von Ronald Leitgeb, der leider vor ein paar Jahren viel zu früh mit etwas mehr als 60 Jahren gestorben ist, früherer Trainer von Thomas Muster. Und Florian Leitgeb war im Interview, und ich finde das Interview sehr, sehr interessant, weil Florian Leitgeb dann auch so ein bisschen darüber erzählt, dass er eigentlich das falsche Tennis kennengelernt hat. Das hören wir hier.
Ja, Florian Leitgeb, erstmal vielen Dank für die Zeit. Es ist Freitag, Viertelfinale hier in Mauthausen. Ist er schon fast, das Highlight steht natürlich noch bevor, aber schon fast ein bisschen Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Wie zufrieden bist du mit der Woche? Wie sah es bisher aus?
Ja, prinzipiell sind wir sehr zufrieden. Man muss es immer mit zwei verschiedenen Hüten, sage ich, betrachten. Zum einen haben wir wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Das ist ja bei so einem Outdoor-Event immer, wenn da schlechtes Wetter ist, macht das alles für alle viel schwieriger. Zum anderen muss man sagen, es ist ein bisschen schade, weil wir haben diese Challenge in Österreich gestartet, um den österreichischen Tennissport zu unterstützen, um den Spielern Möglichkeiten zu geben. Und da tut es mir natürlich ein bisschen weh, dass aus so vielen Österreichern in der Quali keiner den Sprung ins Hauptfeld geschafft hat. Auf der anderen Seite sind wir wieder sehr froh, dass wir hier am Freitag schon tief im Turnier sitzen und noch immer einen Österreicher am Platz haben. Also das macht es schön und macht Spaß.
Die Möglichkeit ist ja auch gegeben, sage ich mal. Ja, Sie konnten ja zumindest immerhin starten. Wenn wir schon gerade dabei sind, wie schätzt du es im Moment allgemein gerade ein? Wie steht es um österreichischen Tennis, Herrentennis hier jetzt auf ATP-Ebene? Wie würdest du es gerade im Moment einschätzen?
Ja, man muss sagen, es fehlt uns so ein bisschen die absolute Spitze aktuell. Wenn man jetzt zurückschaut, das Tennisland Österreich mit Muster, Skov, Melzer, Thiem, wir waren immer eigentlich in der absoluten Weltspitze vertreten, und das fehlt uns jetzt ein bisschen seit dem Dominik. Auf der anderen Seite kommt jetzt der Ofner wieder zurück, hoffentlich, oder kommt, ist zurück, wieder in den ersten 100. Da muss man schauen, wie weit das bei dem noch hochgehen kann. Das wird natürlich uns allen helfen, wenn wir wieder so ein Aushängeschild hätten in Österreich. Und ansonsten, glaube ich, müssen wir versuchen, wieder mehr Challenger in Österreich zu bekommen, weil 95% unserer Profis aktuell auf der Challenger-Tour zu Hause sind.
Auch da ist es im Moment gerade eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, was man hört, schwieriger geworden. Also ihr macht zwei, Tulln kommt noch. Jetzt haben wir schon gesprochen, Bad Waltersdorf musste dieses Jahr zumindest auf jeden Fall schon mal absagen. Wenn man auch von den Turnieren so ein bisschen hört, alle sagen, die Anforderungen gerade seitens der ATP sind sehr hoch geworden. Wie schätzt ihr das ein?
Ich glaube, wir haben da von Haus aus irgendwie einen kleinen Vorteil gehabt, weil ich ja eigentlich nicht von Challengern komme, sondern von der Tour komme. Und wir versucht haben, unsere Challenger immer das Bestmögliche rauszuholen für die Spieler, dass wir so nah wie möglich an einen 250er rankommen mit unseren Challengern. Und da haben wir halt so diesen kleinen Vorsprung, würde ich jetzt mal sagen. Es ist bis heute nicht mandatory für einen Challenger, Electronic Line Calling zu haben. Wir haben jetzt hier zum zweiten Mal Electronic Line Calling. Also wir versuchen wirklich immer das Beste, was möglich ist, den Spielern zu präsentieren. Und ich verstehe es aber auch auf der anderen Seite, dass man sagt, okay, es geht jetzt einfach nicht mehr, weil es ist finanziell nicht mehr zu stemmen. Also das kann man auch niemandem übel nehmen. Ich glaube, dass da jeder sein Bestes tut. Aber wir merken es auch, es wird irgendwie alles teurer. Ich habe es die Woche schon mal in einem Interview gesagt, das sind auch die kleinen Dinge, die wir im täglichen Leben spüren. Wir haben 8 Autos im Fahrdienst, die irgendwie rund um die Uhr die Spieler von A nach B bringen. Und da habe ich einen schönen Spiegel, allein bei dem Turnier hier über die letzten 5 Jahre, wie sich da die Ausgaben fürs Tanken entwickelt haben. Das sind so kleine Dinge, die wir im täglichen Leben jeder spürt, aber du siehst du halt, wenn du jetzt an ein Challenger-Turnier denkst, denkst du nicht an, dass wir auch irgendwie 4.000 Euro in Sprit verfahren. Und das muss irgendwo herkommen.
Jetzt spielt, wenn man das international betrachtet, vor allem Tourismuswirtschaft immer wieder eine große Rolle. Italien, Spanien, die Turniere sind vor allem gesponsert durch Tourismusorganisationen. Ich weiß, du hast auch Tourismus studiert. Wie läuft das in Österreich? Ihr habt es ja auch mit Tourist, mit Destinationsmarketing im Endeffekt ja ein bisschen zu tun. Wie ist da die Kooperation auf eurer Seite?
Die ist sehr gut. Also bei uns ist das, unser Naming-Sponsor ist ja das Land Oberösterreich, deswegen auch Danube Upper Austria Open. Und dadurch haben wir schon die Verbindung zum Oberösterreichischen Tourismusverband, weil die natürlich sehr eng sind. Und das macht es auch für die spannend hier. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir hatten irgendwie 18 Nationen wieder da von den Spielern. Und das wird natürlich auch über den Stream, wird das Turnier in die Welt getragen. Und auch wenn es nur, sage ich jetzt, eine Handvoll Südamerikaner sind, die ihren Südamerikaner hier beim Turnier zuschauen, dass die Awareness sozusagen erregt wird, dass Oberösterreich auf der internationalen Karte auch als Tourismusdestination erscheint. Mhm.
Gibt es da noch Potenzial, sage ich mal, vielleicht auch in anderen Regionen? Ich glaube, in Tulln läuft es ja ähnlich. Seht ihr da auch irgendwo noch Potenziale, was man da vielleicht noch ausschöpfen kann?
Wir versuchen immer seit Tag 1 jedes Jahr ein bisschen besser zu werden. Und da gibt es natürlich, kann man noch enger kooperieren mit den Partnern. Das geht jetzt dann schon aber ein bisschen aus unserem Kern hinaus sozusagen, weil der Kernfokus dann doch am Turnier liegt, wie kann man das Bestmögliche hier rausholen und sozusagen der erweiterte Fokus dann erst solche Dinge sind.
Jetzt habt ihr mit Linz ja auch noch das WTA-Turnier, was da ist, was ja, glaube ich, eines der größten Damen-Events überhaupt in der Region ist, hier in der Region ist. Wie sind die Synergien, sage ich mal, zwischen diesen Turnieren?
Ich kenne die Sandra sehr, sehr gut und sehr, sehr lange. Die Synergien gibt es nicht so wirklich, weil wir zwei ganz unterschiedliche Schienen befahren sozusagen. Die Sandra ist mit ihrem Turnier ja wirklich absolute Weltspitze. Das ist das größte Damenturnier in Österreich, in der 500er Kategorie. Das sind ganz andere Gefilde, in der die Sandra segelt. Wir sind für alles offen, aber wir können jetzt nicht wirklich der Sandra helfen mit ihrem Turnier in Linz und vice versa sie uns nicht, weil das Zielpublikum ist ein anderes. Also ich glaube schon, dass ein paar Linzer hier hinkommen. Aber ich glaube nicht, dass sich die Sandra Sorgen machen muss um den Ticketverkauf mit dem Feld, mit dem sie jetzt hatte. Noch dazu mit der Lili Tager und der Potapova so weit. Also Synergien sind da, aber nicht wirklich groß.
Jetzt hast du schon gesagt, du kommst von der Tour. Ich habe ein Interview mal gelesen, dass du auch gesagt hast, oder hast es so genannt, dass du das Tennis auch irgendwie falsch kennengelernt hast. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt holst du das quasi wieder auf, oder? Durch das, was Challenger-Turnier-Veranstaltungen immer ausmacht. Aber du hast schon gesagt, es hat ja auch Vorteile, dass man gesehen hat, wie das große Tennis läuft. Warum dann eigentlich auch dieses Engagement? Hat es wirklich was mit dem Support für den österreichischen Tennis zu tun? Ist das die Hauptmotivation?
Das war absolut die Hauptmotivation. Also wir haben begonnen vor mittlerweile 6 Jahren mit dem Challenger in Tulln, weil unser ehemaliger Schützling und einer meiner besten Freunde, Jürgen Melzer, der Sportdirektor des Österreichischen Tennisverbandes wurde und damals noch mein Vater mit mir sozusagen Tulln ins Leben gerufen hat, um dem Jürgen sozusagen eine Starthilfe zu geben, auch wirklich was zu bewegen in Österreich, auch dass der Verband Wildcards vergeben kann an Spieler. Das macht schon einen großen Unterschied. Wenn man jetzt schaut in die absolute Weltspitze, wie hoch die Dichte an Italienern da ist, das kommt nicht von irgendwo. Also ich glaube, dass das schon auch darauf zurückzuführen ist, dass ein italienischer Spieler quasi
sechs Monate das Land nicht verlassen muss, um Challenger zu spielen.
Deshalb auch so diese Frage nach den Synergien oder beziehungsweise auch nach den Verbindungen. Ich weiß, dass in Deutschland ist es halt so, da, sag ich mal, macht so jeder sein eigenes Ding, auch auf Challenger-Ebene, die veranstalten das. Gibt es auch irgendwie so einen Ansatz, dass man sagt, man versucht da irgendwie so ein Netzwerk aufzubauen, dass man dann eben, wie gesagt, auch so einen, ja, einen kleinen Swing oder irgendwas hat, der dann eben hier in Österreich auch stattfindet?
Ja, wir haben das versucht mit Bad Waltersdorf. Die waren ja sozusagen nur eine Woche von uns getrennt. Da war halt die Thulen, Davis Cup Woche und dann Bad Waltersdorf. Mit denen waren wir immer im guten Kontakt. Ich habe auch für die den Davis Cup gegen die Türkei dort veranstaltet. Es ist dann doch schwierig, wenn so eine Davis Cup Woche dazwischen ist. Spieler, sonst wäre es ja ideal, wenn man sagt, okay, der spielt Thulen und dann Bad Waltersdorf, sage ich jetzt so, wie es war, ein Fonini, der natürlich eine Garantie anfragt, wenn man sagt, okay, man teilt sich das, dafür spielt er zwei Wochen, hat keine Reisekosten etc. etc. So ist es jetzt natürlich schwierig. Jetzt sind wir alleine sozusagen am Challenger-Markt in Österreich, sind zeitlich und räumlich doch sehr weit getrennt. Ich stehe jedem mit Rat zur Seite, der interessiert ist, ein Challenger in Österreich zu machen. Weil wir nehmen uns ja alle nichts gegenseitig weg. Also das muss man schon einmal sagen. Wir haben, sage ich jetzt einmal, 5 Monate in Österreich, wo man Challenger draußen spielen kann. Wir haben 9 Bundesländer, wir haben wunderschöne Anlagen in Österreich. Wenn jemand kommt und das schafft zu finanzieren, bin ich der Erste, der ihm viel Glück und auch meine Hilfe anbietet.
Wie läuft es hier in Mauthausen? Ist das gefestigt? Also ist da eine langzeitliche Planung eben gesehen, dass das Turnier auf jeden Fall auch weiterhin stattfinden wird?
Ja, also wir sind in der glücklichen Situation. Wir haben mehr oder weniger seit Tag 1 die gleichen Partner, die du von so einem Produkt erst überzeugen musst. Aber wir sind gewachsen sozusagen mit unseren Partnern. Also es hat kleinere Partner im ersten Jahr, die dann gewachsen sind mit dem Turnier, wie die Kosten gestiegen sind und die uns auch wirklich treu sind und an das Produkt glauben. Dadurch kann ich jetzt hier sitzen und sagen, ja, Mauthausen ist nicht in Gefahr, von der Bildfläche zu verschwinden. Aber es ist natürlich nichts unbefristet und nichts, wo ich jetzt sagen kann, okay, wir sind die nächsten 20 Jahre hier. Aber wir haben langfristige Verträge mit der Region, mit unseren größten Partnern. Und das macht es natürlich für uns dann auch einfach.
Wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen. Es ist eine busy week, sage ich mal, in der Challenger-Woche. Es gibt große Turniere, die 175er. Spürt man da auch ein bisschen die Konkurrenz? Ich meine, ihr seid immer ein 100er Turnier. Das ist eigentlich die zweithöchste Challenger-Kategorie, wenn man die 175er mal rauslässt. Merkt man das oder habt ihr das auch ein bisschen gemerkt, dadurch, dass die Konkurrenz, Spielerfeld und so weiter, sich da eben auch ein bisschen verändert hat?
Du merkst es natürlich, aber ich glaube, wir haben es geschafft, uns so auf der Tour zu etablieren, dass Spieler trotzdem hier hinkommen. Also wir haben jetzt eben 275er in der Woche und wir haben aber glaube ich, 5 Spieler, die zwischen 100 und 150 standen. Also das zeigt schon, dass wir uns nicht verstecken müssen. Wir haben letztes Jahr mit Cilic und Fonini, haben sich auch entschieden, hier hinzukommen. Bin mir relativ sicher, die hätten beide auch bei 175er eine Wildcard bekommen, sind trotzdem hier hingekommen. Also das zeigt schon, dass nicht alles falsch ist, was wir hier machen.
Gibt es einen, den du die Woche ganz gerne geschaut hast?
Ich muss sagen, ich kannte den Amerikaner noch nicht, den Blanche. Der ist, glaube ich, ein ganz heißer Kandidat für einen Sieg am Sonntag.
Er hat auch gerade gesagt, das ist ein großes Ziel. Aber ich gesagt, vielleicht klappt es ja auch in der Woche dann. Ist auch für ein Turnier ja, glaube ich, ganz gut, weil wird dann auch immer ganz gerne mal wieder rausgeholt. Wenn man das dann auch sieht, wenn so ein Alcaraz dann auf Challenger-Ebene die Turniere gewonnen hat, das sind dann die Spots, die dann auch immer wieder ganz gerne erwähnt werden.
Ja, und die Spieler vergessen das auch nicht. Für mich war das sehr nett, vor mittlerweile 2 Wochen in München, wie der Flavio Cobolli den Sascha geschlagen hat. Habe ihn nachher in der Players Lounge getroffen und er hat sich gefreut, wie er mich gesehen hat, gesagt, Flo, we made it. Der war vor 3 Jahren noch beim Challenger in Thulen. Und so begleitet man dann noch einen Weg von den Spielern, was für mich sehr, sehr nett ist, weil ich eben noch in München und so auch noch auf der Tour unterwegs bin. Die merken sich das auch, die Spieler, wo sie willkommen sind und wo sie gut behandelt werden. Und dann sieht man die halt auf der ganz großen Ebene und da kann man dann sagen, einen kleinen Mühteil ihres Weges sind wir mit ihnen gegangen.
München, jetzt schon erwähnt hast, 2 Wochen ist inzwischen schon her, ja, stimmt. Wie fällt das Fazit dort aus? Da ist ja einiges in Bewegung. Das Turnier wird richtig groß. Man hofft auf den neuen Center Court nächstes in 2 Jahren. Was kannst du da noch ein bisschen berichten? Wie waren deine Erfahrungen?
Ja, für mich ist es einfach ein wunderschönes Turnier. Ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe und mit dem IFITOS die Lizenzen gemerged habe, weil wir eigentlich vom ersten Tag an, wo es ein 500er war, sind wir in der Turnierwoche mit einem Strahlen im Gesicht über die Anlage gegangen, weil es einfach wunderschön ist, ein tolles Turnier. Wir haben 2 richtig coole Sieger jetzt bei den 2 500er Auflagen, die wir hatten im ersten Jahr natürlich. Der Traumstart mit Sascha als Sieger. Jetzt hat sich der Verlierer aus dem letzten Jahr sozusagen gerecht und hat sich den Titel geholt. Das sind dann schon Namen und Spieler, die da an den Start gehen. Für das brennt das Tennisherz und das Turnier ist wunderschön. Wir freuen uns riesig aufs neue Stadion und es wird auch dort jedes Jahr besser, obwohl es schon so gut ist.
Und ist vielleicht auch für dich dann auch nochmal wichtig, sage ich mal, beim großen Tennis auch nochmal mit dabei zu sein, trotz der ganzen Liebe zu den Challenger-Events?
Das sind für mich 2 unterschiedliche Dinge, aber der Sport bleibt das Gleiche. Also ich bin jetzt nicht in München dabei, um irgendwie mich zu profilieren oder mein Ego zu stärken, sondern weil es einfach meine Leidenschaft ist, meine Passion. Ich kenne nichts anderes als Tennis, muss man jetzt so doof sagen irgendwie. Ich bin am Tennisplatz aufgewachsen und so wie du eingangs schon gesagt hast, ich habe Tennis anders kennengelernt als jeder andere eigentlich. Weil für mich hat es begonnen, wie der Thomas Top 10 war, die schönsten Turniere. Und dann habe ich es erst später mit dem Lukas Miedler gelernt, wo Tennis eigentlich beginnt. Und jetzt habe ich das ganz eng beieinander, direkt von München 500 zu Mauthausen 100.
Als letztes dann, wie sehen die Zielsetzungen aus für die Turniere in Mauthausen, Tulln? Was können wir von den Events noch erwarten? Wo gibt es vielleicht noch so ein paar Sachen, wo du sagst, da kann man noch ein bisschen was rauskitzeln?
Ja, wie gesagt, wir versuchen jedes Jahr besser zu werden. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen mit dem Kernteam zusammensetzen, evaluieren, was kann man wo verbessern, wo kann man Prozesse effizienter noch gestalten und dann so wie die letzten Jahre schon versuchen, diese Events langfristig zu sichern. Und unser Hauptziel und unser größtes Augenmerk wird immer darauf bleiben, dass die Österreicher hier Bühne bekommen. Also wir haben, wie gesagt, wir hätten noch den einen oder anderen großen Namen, haben wir noch die Wildcard zurückgehalten, wo auch die Möglichkeiten da waren und haben uns aber dann auch, muss man sagen, durch das Bekanntwerden, dass es Bad Waltersdorf nicht mehr geben wird, doch dazu entschieden, dem Uchi die Wildcard zu geben, weil wir eben noch ein stärkeres Zeichen setzen wollten, dass wir in Österreich da sind, um auch den Österreichern die Bühne zu geben.
Super, da wünsche ich weiterhin viel Erfolg.
Ich finde das schon erstaunlich, dass er gesagt hat, ich habe die große weite Welt kennengelernt mit Thomas Muster etc. und mit meinem Vater. Und sein Vater war ja nun wirklich eines der prägenden Gesichter damals dann auch im Welttennis. Und dass er jetzt sagt, okay, jetzt muss man zu den Grassroots eigentlich gehen zurück.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an meine eigene Tenniskarriere,
wenn ich
so überlege. Ja, ich habe ja da auch, ich habe ja auch mal bei den größeren Turnieren angefangen und mich immer weiter runtergearbeitet. Nein, das ist eine Perspektive, die man natürlich so gewinnt, weil für Leute, die eben Tennis schauen und Grand Slams verfolgen, Masters-Turniere vielleicht auch verfolgen, die meinen natürlich, das ist die große Tenniswelt, die eigentlich ja nur im Profisport so aussieht, aber dass das natürlich nur im Endeffekt einen elitären Teil betrifft, das wird dann natürlich nicht so gesehen und dass es eben diesen klassischen Unterbau gibt, über den wir ja hier eben auch in diesem Podcast ja besprechen, das sieht man natürlich nicht, weil natürlich auch die Sichtbarkeit in den Medien dementsprechend nicht so hoch ist und deshalb interessanterweise auch gesagt, als er mit Lukas Miedler unterwegs war, der natürlich diesen ganzen Gang gegangen ist, ITF-Turniere, Challenger-Turniere und dann mal erfahren hat, naja, da sieht es eben ein bisschen anders aus, da wirst du jetzt nicht überall hinchauffiert und wie auch immer und musst für die und die Sachen vielleicht dann noch extra bezahlen und die Players Lounge ist irgendwo unter irgendeiner Tribüne, ja, und nicht irgendwie in einem VIP-Bereich, ja. Also, das ist natürlich schon ein Einblick die man, den man eben dann normalerweise eben so nicht hat. Und das ist ja das, was eigentlich relativ spannend ist. Aber es ist natürlich auch spannend zu sehen, dass die Entwicklung natürlich auch voranschreitet. Ne? Also auch das muss man natürlich ganz klar festhalten. Wir hatten mit Carlos Bernardes unsere letzte Ausgabe, der gesagt hat, als er angefangen hat, dann sah natürlich so ein ITF, ATP Challenger Turnier auch noch völlig anders aus, als das heute der Fall ist. Also die Professionalisierung merkt man natürlich schon sehr deutlich. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch eine andere Welt. Ne? Also wenn ich 200er der Welt bin, sieht das eben immer noch anders aus auf einem Challenger-Turnier in Mauthausen als natürlich beim Masters in Madrid. Und ja, deshalb finde ich das natürlich sehr, sehr spannend, aber finde ich auch sehr interessant, weil er natürlich eben weiß, was diese Spieler benötigen. Und das hat er ja auch immer wieder in den Fokus gesetzt und hatte gesagt, naja, also ist es wichtig, die Spieler hier im Auge zu behalten, der ihre Bedürfnisse zu kennen und sie auch dementsprechend willkommen zu heißen. Ich glaube, so hat er das auch tatsächlich formuliert. Und dann werden sie sich auch später an dich erinnern oder an das Turnier eben auch positiv erinnern. Und das ist so die Zielsetzung. Das ist natürlich ein sehr sympathischer Ansatz. Und die Spieler, denke ich mal, werden es ihm natürlich danken und allen, die natürlich ähnliche Anstrengungen machen und eben so ein Challenger-Turnier genauso ernst nehmen und mit genauso einem professionellen Einsatz eben ihr Bestes geben, wie das eben auf Masters oder Grand Slam Ebene dann.
Zeig den Leuten, dass du es ernst meinst und sie nehmen alles hin, falls es in irgendeiner Weise ein bisschen Schwierigkeiten gibt. In diesem Fall hat es keine Schwierigkeiten gegeben, das war ein gut durchorganisiertes Turnier und wie gesagt, man muss den Leuten zeigen, dass man es ernst meint oder dass man das nicht als in irgendeiner Weise Kirmesveranstaltung zeigt. Das zeigen ja auch die deutschen Challenger-Turniere, wie zum Beispiel Braunschweig, die hochprofessionell sind und die den Vergleich mit 250er-Turnieren überhaupt nicht scheuen müssen.
Ja, das würde ich in dem Fall in Deutschland aber auch für alle Turniere tatsächlich so sehen. Ne? Also klar, Braunschweig ist natürlich immer so ein besonderes, weil diese Tennis-Tainment-Geschichte da mit drin ist, aber von der Wertigkeit der Challenger und wie sie organisiert werden, mit welchem professionellen Ansatz, das finde ich in Deutschland, Österreich ist natürlich sehr, sehr hoch. Ich habe ja schon ein paar gesehen, auch außerhalb Mitteleuropas oder überhaupt Europas, da kann das dann manchmal schon ein bisschen anders aussehen, aber auch dort merkt man natürlich die Angleichung, die wird schon immer weitergegeben. Also es gibt schon eine Konvergenz, die da sichtbar ist, was ja eigentlich auch sinnvoll ist und was man ja eigentlich auch tatsächlich möchte. Ne? Aber nichtsdestotrotz wird es immer noch die ein oder anderen Turniere geben, die natürlich dann vielleicht ein bisschen ja schlechter organisiert sind oder irgendwas. Aber da, glaube ich, können wir in Österreich und Deutschland, sind wir da weit von entfernt und deshalb kommen da ja auch immer wieder die Spieler gerne hin.
Das war's mit diesem Turnier in Mauthausen, das Roman Safiulin am Ende gewonnen hat. Für dich geht es jetzt bald relativ weit weg.
Noch nicht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Zuerst geht's noch nach Valencia. Also weit weg ist relativ auch hier wieder. Du hast, wie war das vor der Haustür?
Genau.
So haben wir begonnen. Valencia ist jetzt eher Heimat, aber nicht vor der Haustür. Und und danach geht's nach Chișinău.
Genau, nach Moldau. Moldau ist der Start, ne? Ja, genau. Und das werden die nächsten Turniere sein und höchstwahrscheinlich gibt es davon dann auch wieder eine neue Challenger Corner. Das war es nämlich mit dieser neuen Ausgabe der Challenger Corner. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Ihr solltet tennistourtalk.com auf jeden Fall in euren Bookmarks haben und ansonsten könnt ihr tennistourtalk.com und Chip in Charge auf Instagram beziehungsweise auf Blue Sky folgen. Tennistotalk.com, sogar noch auf Twitter. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf
meinsportpodcast.de.